Anstoß, der Fußball-Podcast.
Höfliche Menschen, die machen ja immer so, ne? Also die klopfen ja immer erst an die Tür, bevor sie einen Raum betreten. Aber Deutschlands Fußballer, die sind unhöflich. Die haben die Tür ja eingetreten und sind dann reingestürmt in den Raum. Das war ganz schön frech, ne?
Das war ganz schön frech und ich muss sagen, erstmal ganz, ganz, ganz großer Respekt, vor allen Dingen vor mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass ich das auf mich nehme, obwohl du jetzt in einer anderen Zeitzone bist, ganz woanders trotzdem mit dir aufzuzeichnen. Ach nee, das ist ja eigentlich jeden Winter so, ne? Also von daher, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine Freude und Ehre. Now we come to a magical moment, ladies and gentlemen. The lights spring on for the one and only. Er hat sich auf den Weg, wie wir cringigen Boomer sagen, über den großen Teich gemacht und ist mit einem Adler denn dort auch gelandet. Denn wie wir alle wissen, runter kommen sie alle und kommen sie immer. Er ist durchnächtigt, aber natürlich gestern auch exklusiv für Anstoß im WM-Stadion der deutschen Fußballnationalmannschaft in Houston gewesen, hat noch mehr Talks geführt für die gesamte ARD und dennoch ist er noch nur für euch aufgestanden oder beziehungsweise noch immer wach. Hier ist für euch Michael Augustin.
Ja, schönen guten Morgen. Was für eine Einleitung. Toll. Ich muss dich leider korrigieren. Ich bin nicht mit einem Adler gelandet, mit einem Kranich, weil ich ja mit der Lufthansa geflogen bin.
Okay, sorry.
Aber der Rest stimmte natürlich. Und ich habe aber auch geschlafen. Also es ist tatsächlich -7, 14.34 Uhr in Deutschland. Hier bei uns in Houston, in Texas, wo ich gerade bin, ist es demzufolge 7.34 Uhr. Und ich bin seit 3 Uhr Ortszeit wach, weil ich noch voll im Jetlag bin und weil ich auch noch ein bisschen arbeiten musste. Aber das hast du ja richtigerweise gesagt. Nein, ich habe mir den Mund fusselig geredet, hab mich warm geredet, aber ein paar Worte und Wörter vor allen Dingen sind drin, um mit dir jetzt hier eine schöne launige Podcast-Folge aufzuzeichnen. Unsere erste WM-Folge. Das Turnier läuft jetzt am fünften Tag. Heute ist Tag 5. Sowohl hier als auch bei euch drüben da in der mitteleuropäischen Zeitzone. Die WM hat angefangen und es haben noch nicht immer alle Mannschaften gespielt. Wir warten noch auf die Spanier, wir warten noch auf die Franzosen. Es ist einfach viel Fußball und gefühlt kommt das Turnier erst jetzt so allmählich in Gang.
Vielleicht noch ganz kurz was zum Setting. Man muss natürlich sagen, also ich bin ein bisschen verwaist. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass du sagst, in welcher Situation du bist. Ich möchte natürlich auch noch mal auf die Talks, die du alle geführt hast, noch mal logischerweise eingehen. Mich interessiert natürlich die vielleicht witzigste, vielleicht auch die abwegigste oder die interessanteste Frage, die dir gestellt wurde. Und natürlich wollen wir deine Eindrücke von gestern. Du warst ja nun wirklich hautnah dabei im Stadion beim Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft, die möchte ich natürlich alle wissen. Ich sage ganz kurz, ich habe natürlich den obligatorischen, auch wenn er natürlich ein bisschen traurig aussieht heute ohne dich, weil dein Antlitz nicht sich in ihm spiegelt, in dem Café, den ich aufgebrüht habe, natürlich mit der French Press, ist ja völlig klar. Ansonsten muss man natürlich auch festhalten, leider ist es ja auch die erste WM ohne Timmy, ne? Und außerdem wissen wir, dass noch schon das Wort des Jahres eigentlich ist und noch ist die deutsche Fußballnationalmannschaft, wenn wir das überhaupt so sagen dürfen, ja auch noch im Turnier. Wo erwischen wir dich denn gerade? Wie sieht's denn bei dir aus? In welchem Setting?
Ja, in meinem Hotelzimmer erwischt ihr mich gerade oder erwischst du mich gerade und ich sitze an einem Schreibtisch in Houston, Texas, da bin ich. Da hat die deutsche Nationalmannschaft ja auch gestern gespielt. Ich habe die Klimaanlage mal ausgeschaltet. Die USA sind ja das Land der Klimaanlagen. Ja, ich habe sie nachts auch immer ausgeschaltet, aber vielleicht muss ich während der Folge auch mal kurz aufstehen und sie anschalten. Das ist immer so ein Hin und Her. Die Klimaanlage und ich, wir haben so eine Zweckbeziehung, so eine Zweckgemeinschaft ist das. Nicht so wie bei uns. Wir lieben uns hier innig, aber die Klimaanlage und ich, wir stehen noch so ein bisschen auf Kriegsfuß. Es ist unfassbar heiß draußen. Also ich war heute noch nicht draußen, aber ich glaube, wenn ich nachher rausgehe, dann wird es wieder 32, 33 Grad warm sein, hohe Luftfeuchtigkeit. Die Temperaturen fühlen sich an wie 40. Heute soll es aber sehr viel regnen, aber auch die Luftfeuchtigkeit beinhaltet ja auch manchmal Regen. Und es soll richtig was runterkommen hier in Houston. Ich bin in einem Hotel, also mitten in der City, so 15, 20 Minuten mit dem Auto vom Energy Stadium entfernt. Da wurde ja gestern gespielt in der Heimat der Houston Texans. Das ist ein NFL-Team. Und das Stadion, das sieht von außen so ein bisschen aus wie das legendäre Giuseppe Meazza Stadion in Mailand, das ja leider bald schließt. Und drin wirklich sehr beeindruckend. Also 68.300 Menschen passen rein. Fast alle waren auch gestern da oder fast alle Plätze waren gestern belegt. Sehr, sehr steile Hänge, steile Tribünen. Riesengroße Videoballs. Links im Oberrang, im dritten Rang über dem Tor, rechts im Oberrang, im dritten Rang über dem Tor. Ich habe noch nie so große Anzeigetafeln gesehen. Das Dach lässt sich schließen, deswegen war es gestern im Stadion angenehm kühl, auf 22 Grad runtergekühlt. Und dadurch, dass das Dach geschlossen ist, ihr müsst euch jetzt gedanklich in die Arena auf Schalke hineinversetzen, war die Stimmung dann auch viel besser, als sie so ohnehin gewesen wäre wahrscheinlich. Wir wissen ja, dass bei Länderspielen immer eine sehr merkwürdige Atmosphäre herrscht, die deutlich in Unterzahl befindlichen, was für ein komplizierter Satz, die Curaçaoaner, die waren in Unterzahl und haben natürlich tüchtig Stimmung gemacht, aber die Deutschen ebenfalls. Und ich habe auch viele deutsche Fans getroffen, die gar nicht Deutsch gesprochen haben, sondern Englisch. Das waren dann wahrscheinlich Einheimische, Texaner, die sich einfach das Trikot der deutschen Nationalmannschaft übergezogen haben. Ja, das ist mein Setting, nicht nur hier im Hotel, sondern auch im Stadion. Jetzt habe ich schon wieder viel zu viel geantwortet auf eine doch recht simple Frage.
Aber ist ja auch wirklich interessant, also auch nochmal zu deinen Bedingungen im Zimmer. Ich finde, genau das ist das größte Thema mit der Klimaanlage. Man macht sie an, man macht sie wieder aus. Also ich mache sie ganz generell immer sofort aus, aber irgendwann wird es natürlich dann auch zu warm. Dann macht man sie wieder an, aber am liebsten dann, wenn man nicht auf dem Zimmer ist. Aber dann gibt es natürlich das Problem, wenn man manchmal dann diese Zimmerkarte zum die Elektronik einschalten wieder reinsteckt, dann funktioniert aber auch erst nur dann die Karte und beziehungsweise dann ja auch die Klimaanlage wieder. Also von daher, Klimaanlage ist ein riesengroßes Thema.
Das ist hier anders.
Das ist anders, ja?
Ja, ich muss hier keine Zimmerkarte reinstecken, aber ich habe ja das Wichtigste noch gar nicht gesagt. Ich sitze hier fast nackt, also ich habe nur eine Unterhose an.
Geil.
Ja, ja.
Anstoß anfiltert. Endlich.
Anstoß anfiltert, genau. Ich sollte ja beschreiben, wie das Setting aussieht. Diese Information habe ich verschwiegen, aber jetzt ist auch die raus.
Geil. Ja, eine Frage habe ich natürlich auch noch. Also muss man sich das denn mit den Anzeigetafeln so vorstellen, als würde man so aus Versehen mal in das Handy der Eltern schielen, weil da ist doch meistens auch die Schriftgröße so auf, weiß ich, Schriftgröße 840 und alles ist so mega groß. Ja. So ungefähr so, ja?
Ja, so ungefähr, das hast du sehr schön beschrieben. Genauso war das, genauso.
Ja, stark. Also mich freut das wirklich sehr. Also anscheinend, ich hoffe, das bleibt natürlich auch so, wenn wir das nachher alles zusammenbauen, aber anscheinend ist ja die Verbindung auch wirklich sehr, sehr cool und sehr, sehr gut. Und wie gesagt, wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben, um nochmal wieder so ein cringiges Sprichwort zu nennen. Wo wollen wir denn anfangen? Lass uns doch dann mal direkt reingehen so mit der deutschen Fußballnationalmannschaft, oder? Was waren denn so deine Eindrücke vielleicht zu dem, was wir vielleicht auch alle in Anführungszeichen gesehen haben, aber vielleicht auch darüber hinaus? Was ist dir besonders hängen geblieben von diesem 7:1? Also mir ist, kann ich nur ganz kurz vielleicht so ein bisschen vorweggeben, mir ist so ein bisschen hängen geblieben, dass man sich, und ich erwische mich selbst auch dabei und habe auch so die Menschen beobachtet, mit denen ich das Spiel gestern bei mir zu Hause geguckt habe, es fällt anscheinend ja dann doch dem Deutschen schwer, so ein bisschen in Euphorie zu geraten, vor allen Dingen im Vergleich zu anderen Fans. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel die Schotten anguckst, wenn du dir die Mexikaner anguckst, wenn du dir sogar vielleicht auch sogar die amerikanischen Fußballfans anschaust und dann, ich will nicht sagen, dass sich hier jemand darüber gefreut hat, aber so ein bisschen so dieses Aha, da gibt's jetzt ein Tor für Curaçao. Das weiß ich nicht. Findet der ein oder andere denn, glaube ich, dann doch lustiger oder entertainiger, als man das bei anderen Nationen beobachten könnte?
Ja, also das Tor für Curaçao, das hatte sich ja nicht gerade angedeutet. Und es gibt ja diese Cooling Breaks hier, die Hydration Breaks, Trinkpausen. Wir können ja auch ruhig weiter Hochdeutsch sprechen.
Man könnte aber auch sagen Werbepause, ne?
Ja, Werbepause, könnte man auch sagen. Also über die Trinkpausen könnte ich jetzt auch ein Referat halten. Ich finde die doof, vor allen Dingen in einem Stadion, das auf 22 Grad runtergekühlt ist. Keiner musste jetzt dringend an die Trinkflasche von den 22 Beteiligten. Aber die Trinkpause kam gestern zu einem sehr günstigen Zeitpunkt für die deutsche Nationalmannschaft, weil Curaçao hatte das Momentum, ich will jetzt nicht übertreiben, aber doch so ein bisschen auf seiner Seite nach dem 1:1. Und die Trinkpause hat dann den Schwung des großen Außenseiters genommen. Ansonsten können wir, glaube ich, festhalten, dass die deutsche Nationalmannschaft ihre Pflichtaufgabe, ja man kann auch sagen, eindrucksvoll erledigt hat. Ne? Also nach den wirklich schlechten Auftaktspielen 2018 und 2022 war das nicht nur ein Sieg, das war ein hoher Sieg oder ein Kantersieg, wie man ja im Fußball-Floskel-Deutsch sagt, gegen die Nummer 82 der Weltrangliste, gegen das kleinste Land, das jemals an einer WM teilgenommen hat. Ach, hört doch einfach die letzten Anschlussfolgen und spult vor in die Kultrubrik, der eine rusht den anderen. Da habe ich ja mit dir ein Curaçao-Quiz durchgeführt. Ich muss das ja nicht alles wiederholen. Aber die deutsche Mannschaft hatte 6 verschiedene Torschützen, hatte unwahrscheinlich viele Abschlüsse, hätte auch, glaube ich, im zweistelligen Bereich treffen können und hat ja den Gegner wirklich dominiert bis auf diese kleine Phase um die Trinkpause herum, um den Ausgleich herum. Ja, man kann jetzt natürlich auch rummäkeln und sagen, Nico Schlotterbeck hätte den Ball nicht dahin klären können und Jonathan Tah hatte auch mal einen Flüchtigkeitsfehler, einen Abspielfehler im Spielaufbau. Das rächt sich dann möglicherweise gegen deutlich schwieriger Gegner, die es ja ab jetzt in diesem Turnier geben wird. Aber das will ich alles mal nicht machen, weil ich finde, das war schon okay so und auch in der Höhe ein absolut verdienter Sieg.
Wer hat dir vielleicht auch am besten gefallen oder wer hat dir imponiert oder vielleicht auch derjenige, den du gesagt hast, der ist ein bisschen herausgefallen eben nach unten? Jonathan Tah vielleicht so ein bisschen unsauber hin und wieder oder würdest du sagen, durch die Bank weg alle 1-0?
Nee, durch die Bank weg nicht, aber du hast ja erstmal nach den positiven Erscheinungen gefragt. Nathaniel Brown, der ist jetzt ja tatsächlich Stammspieler. Mhm. Und hat ja das Tor von Schlotterbeck mit einer Ecke vorbereitet, hat selber getroffen, ist sehr oft auch nach guten Kombinationen mit Florian Wirtz auf der linken Seite im Strafraum des Gegners aufgetaucht, kommt da also auch in andere Räume, die David Raum so nicht erreicht, weil er ja auch ein anderer Spielertyp ist. Den fand ich gut. Felix Metscher fand ich in der Anfangsphase sehr, sehr stark. Also der ist ja Sechser, defensiver Mittelfeldspieler. Und er hat so ein bisschen den Strafraum zu seinem neuen Lieblingsstandort auserkoren, hat den so als Wohlfühloase für sich entdeckt, wie oft der im gegnerischen 16er aufgetaucht ist. Die beiden fand ich wirklich sehr gut und abgefallen. Ja, weiß ich nicht. Also Leroy Sané, das ist ja der wahrscheinlich am häufigsten kritisierte Nationalspieler, hätte auch ein Tor schießen müssen, die Chancen wären da gewesen. Aber an der Stelle kann man ja auch sagen, wie winzig ist manchmal der Unterschied zwischen einer positiven und negativen Beurteilung. Mhm. Er hatte ja in der zweiten Halbzeit so eine Chance, da hat er ein hohes Zuspiel in der Luft mit dem linken Fuß Weltklasse angenommen, hat den Ball sauber verarbeitet, hat die Kugel auf seinen linken Fuß tropfen lassen, hat ihn aber dann nicht ins Tor geschossen oder sie, die Kugel, den Ball nicht ins Tor geschossen. Wenn der drin gewesen wäre, hätten alle gesagt, was für eine Weltklasse-Aktion, Leroy Sané, was für ein Weltklasse-Spieler. Ja, und jetzt mäkeln einige, weil er eben viele Chancen vergeben hat. Aber das Spiel mache ich nach diesem Sieg nicht mit, aber ich habe ja auch schon die Leistungsstärke Curaçaos versucht einzuordnen. Es ist der maximale Außenseiter, der dir bei dieser Fußball-WM begegnen kann. Ab jetzt wird's richtig schwierig.
Ja, oder schon. Ne? Ja, glaube ich auch. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand Metscher extrem souverän. Also das ist ja immer das, was auch viele Experten sagen. Chris Kramer natürlich auch sagt, Per Mertesacker erstmal so reinkommen, auch mit diesem Gefühl fertig werden, dass du da jetzt in ein WM-Stadion einläufst und ne, diese Momente davor im Tunnel sein, aus dem Mannschaftsbus steigen, dann in die Kabine gehen, dann da rauskommen und dann geht das Spiel los und das musst du auch erstmal alles verarbeiten und ich finde, deswegen sage ich souverän, in diesem Kontext fand ich Felix Metscher so extrem sicher und er hat halt einfach wieder unter Beweis gestellt, dass er eine extrem gute Schusstechnik hat, also hat ja schon das ein oder andere Mal eben so mit der Innenseite getroffen, auch für Borussia Dortmund. Und bei Nathaniel Brown fällt mir...
Oder Nene Brown, man kann auch Nene sagen. Nicht Nena, das ist die andere. Nene ist ja sein Spitzname.
Nene Brown, genau. Bei Nene Brown ist mir auch noch aufgefallen, dass er ja ein bisschen... So, das ist so ein bisschen der Fluch des großen Transfers des FC Bayern München. Also im vergangenen Jahr hat einfach Lothar Matthäus an Nick Woltemade nochmal ein anderes Preisschild rangehängt und mitten in den Verhandlungen zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München schießt Nene Brown dann sein erstes WM-Tor, macht ihn möglicherweise nicht umso deutlich viel günstiger, ne?
Ja, da ist ja von 50 bis 55 ja. Millionen Euro Ablöse die Rede. Das ist schon krass für einen Linksverteidiger. Ne?
Absolut.
Aber ja. Ich finde den gut.
Ja, zumal du gerade ja mit Alphonso Davies auch den Vertrag verlängert hast. Also von daher ja, wohl dem, der sich das leisten kann. Ne?
Ja, absolut. Davies kann ja auch noch eine Position weiter vorne spielen, wie er es ja auch manchmal in der kanadischen Nationalmannschaft macht. Aber gut, da haben die Bayern dann halt echt zwei echte Topspieler auf dem linken Flügel. Was heißt nicht nur da, ne? Also Der Bayern-Kader ist ja durch Weltklasse-Spieler, mit Weltklasse-Spielern besetzt. Und Brown kann jetzt viele seiner künftigen Teamkollegen in Winston-Salem im WM-Quartier in North Carolina kennenlernen. Über einen haben wir gar nicht gesprochen oder noch gar nicht gesprochen. Dennis Undorf, den fand ich auch gut. Der wurde ja eingewechselt und war sofort im Spiel, sofort da. Torbeteiligung, ein Tor gemacht, hat den Ball schön mit der Hacke abgelegt und hat dann das Tor von Brown, das erste Länderspiel-Tor von Brown vorbereitet. Undorf hat jetzt in den vergangenen 7 Länderspielen jeweils einmal getroffen, also 7 Spiele, 7 Tore. Und das ist wirklich gut. Also der hat sofort Bindung zum Spiel gefunden. Kai Havertz muss man natürlich auch nennen als Doppeltorschützen. Aber ich glaube, das hast du auch an der Reaktion gesehen. Die sind da jetzt nicht jubelnd durchs Stadion gezogen und haben versucht, da eine Laola-Welle nach der anderen auf den Tribünen auszulösen. Die deutschen Nationalspieler, die haben sich respektvoll vom Gegner verabschiedet. Jonathan Tah und Felix Metscher haben sogar noch mit einigen Curaçaoanern gebetet. Also das ist ja auch irgendwie dann nicht alltäglich, dass man sich denn da zu einem Gebet mit den Gegenspielern auf den Platz setzt. Und aber die Reaktion der Fans war euphorischer als die Reaktion der Spieler.
Ja, man kann eigentlich sogar fast sagen, dass dann eigentlich gestern für Curaçao also Buß und Betag war, ne? Also auf der einen Seite gab es die Buße, ne, die man tun musste, und gleichzeitig war aber am Ende auch noch Betag. Entschuldigung, so, du hast natürlich wieder qualifiziert gesprochen und ich habe mir meinen schlechten Gag nicht verkneifen können, aber das ist ja auch eine ganz normale Anschlussfolge, this is how we do. Ja, definitiv. Guck mal, jetzt habe ich fast schon uns beide rausgebracht, nicht nur dich. Wolltest du noch was hinzufügen? Ansonsten wollte ich noch zu Dennis Undorf sagen, er ist ja im Prinzip auch so ein bisschen der deutsche Lennart Kahl, ne? Also nein, was ich sagen will, er ist natürlich schon deutlich reifer und deutlich gesetzter und fast, glaube ich, wahrscheinlich sogar mehr als 10 Jahre älter mittlerweile.
Er wird 30, ne?
29.
Am Tag des WM-Endspiels.
Ah ja, genau, am 19. Am Juli. Ja, und was ich nur sagen will, ist, dass er eben dieses auch noch so ein bisschen Straßenfußball-eske hat und dass er eben so unbekümmert reingeht, auch wenn dieses unbekümmert natürlich schon extrem strapaziert wurde. Aber das ist ja wirklich genau das, wie du mal gesagt hast in der vergangenen Folge, wie die Bayern sagen, der scheißt sich nichts, ne? Also der geht da einfach rein und sagt, okay, dann ist es jetzt halt WM und ich mache halt meine Dennis Undorf-Sachen. Und das tut natürlich der deutschen Fußballnationalmannschaft auch immer gut, vor allen Dingen auch immer gut zu wissen, dass du den noch bringen kannst und der in dem Sinne dann keine Warm-up, ne? Keine Anlaufzeiten braucht.
Ja, also der war sofort drin im Spiel, war natürlich dann auch ein dankbarer Gegner. Wie hast du denn bisher die WM verfolgt? Es gibt ja auch ein paar Spiele, die finden deutlich nach Mitternacht statt. Wie viel hast du bisher mitbekommen? Wie viel hast du bisher gesehen?
Finde ich nett, dass du fragst. Und zwar, ich hatte gestern tatsächlich einen großen Frustmoment. Und zwar fange ich jetzt mal gestern an, genau, zu Hause mit Freunden. Das war total nett. Wir haben hier ein bisschen gegrillt und das Ganze bei, ich würde mal sagen, so 28 Knoten, Regen von der Seite und 16 Grad, also ein ganz typischer Hamburger Sommer, ne? Die Blätter sind grün, wenn es regnet, so der Klassiker. Und da habe ich gesagt so, ach, eigentlich ganz geil, das deutsche Spiel war ja hier Ortszeit um 19 Uhr und danach, also wenn die Anstoßzeit um 0 Uhr oder um 3 Uhr ist, dann ist es, finde ich, nochmal eine andere Diskussion mit mir selber. Aber ich habe gedacht, so eigentlich Niederlande, Japan, eigentlich auch nochmal ganz geil, um nochmal dran zu bleiben. 22 Uhr bist du irgendwie um 0 Uhr oder irgendwie sowas im Bett. Habe ich gesagt, okay, das kriegst du irgendwie auch noch hin. So, und dann hatte ich tatsächlich die Aufgabe, hier Magenta zu bekommen. Und es hat am Ende nicht geklappt. Also das war wirklich ein Wahnsinn. Ich habe irgendwie versucht, das Spiel wurde nur auf Magenta gezeigt, exklusiv. Ich habe hier versucht, und du kannst dir irgendwie noch online für 11 Euro, habe ich gedacht, so für einen Monat, komm, das machst du auf jeden Fall, machst du, ist doch völlig okay. Versuchst du dir irgendwie mit, also wirklich komplizierter kann man es nicht machen. Ich meine, ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn man sein Netflix, sein Amazon, sein DAZN, sein Sky Konto wieder aktivieren möchte, natürlich auch, weil der Hersteller das natürlich auch so möchte, geht das ruckzuck. Du scannst einmal einen QR-Code, deine Bankdaten sind hinterlegt und dann geht das sofort und am liebsten natürlich unterschreibst du noch einen Dreijahresvertrag. wie gesagt, weil sie es natürlich auch so wollen, weil sie es natürlich auch gerne so annehmen. Bei Magenta hat das mit 5 verschiedenen Konti, nein, Kontos, nicht geklappt. Und das war tatsächlich etwas frustrierend gestern Abend. Was ganz witzig war, mein Nachbar, der war auch bei mir und der wiederum berät Jürgen Klopp, hat mal Jürgen Klopp kennengelernt, berät ihn, was dessen, der arbeitet auch für einen Brillenhersteller, berät Jürgen Klopp, was dessen Brillen angeht. Und der hat ihm gestern tatsächlich eine WhatsApp geschrieben und gesagt, so kannst, was natürlich irgendwie auch Quatsch war von deinem Nachbarn, hat er gesagt, so ja, kannst du hier irgendwie, wir müssen hier jetzt, wollen noch ein bisschen gucken und kannst du nicht mal sozusagen uns helfen? Und dann hat er tatsächlich auch geantwortet, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Fand ich eigentlich eine ganz, ganz witzige Randnotiz. Und ansonsten noch ja, 2-3 Sachen. Ich habe tatsächlich, weil ich auch gedacht habe, man muss ja auch so eine, man kann ja nicht immer nur nörgeln und sagen, das ist jetzt, passt hier nicht in mein Leben und nicht in meine Zeit und wie blöd ist das denn mit nachts und Anstoßzeiten so spät. Ich habe am Samstag tatsächlich auch Brasilien gegen Marokko gesehen, das fand ich ganz schön. Ich habe ansonsten sehr, sehr gerne die Zusammenfassung gesehen, weil das war dann tatsächlich ja aus der Nacht oder aus dem Morgen, aus dem Sonntagmorgen genau, Australien gegen die Türkei. Da fand ich Australien mega geil. Also ich fand zwar...
Conor Metcalf, der FC St. Pauli, ist auf getroffen. Der Weltkarte angekommen. Ja, klar.
Und dieser wendige, starke, 20-jährige Stürmer der Australier, den die Bayern nicht haben wollten, fand ich auch mega. Also hat mir echt total viel Spaß gemacht. Und gleichermaßen natürlich auch diese Weltklasse-Türken da zum Teil, ne? Also denn dieser mega krasse Torhüter, der da ja auch irgendwie super viel pariert hat. Und klar, ich habe noch was von der Eröffnung gesehen und hier und da und immer mal wieder. Also Eröffnung fand ich tatsächlich extrem langweilig, extrem langatmig. Natürlich dann auch, ich habe natürlich mit Südafrika mitgefiebert, das ist ja völlig klar, meine zweite Heimat, Bafana, aber die waren tatsächlich, sage ich mal, vielleicht dann auch schon fast sinnbildlich dafür, dass jetzt in Anführungsstrichen jeder hier mitmachen darf und so weiter und so fort. Ansonsten, ja, natürlich so die Schotten, die ja, glaube ich, schon fast abomäßig das Ticket Everybody's Darling lösen und so weiter und so fort. Was hast du denn noch so gesehen?
Ja, zu den Schotten fällt mir noch ein, die waren gestern im Fenway Park in Boston beim Baseball und haben da richtig Stimmung gemacht. Die haben da eine Fußballstimmung ins Baseballstadion, in das legendäre Baseballstadion in Boston gebracht. Was habe ich geguckt? Also ich war gestern, nachdem ich wieder im Hotel war, mit ein paar Kollegen essen. Wir wollten dann die Elfenbeinküste gegen Ecuador gucken, also nicht in einem klassischen Restaurant, sondern in Deutschland würde man wahrscheinlich sagen Markthalle. Also das war so ein großes Gebäude und da gab es ein asiatisches Restaurant, da gab es eins, da konntest du irgendwie Burger essen und noch ein paar andere Sachen. Und dann gab es da auch eine Kneipe, wo du Bier trinken konntest, alles offen, es hingen überall Bildschirme. Und ich musste erst mal fragen, ob die das Spiel anmachen können. Also da lief nichts. Okay. Um kurz vor 6 bin ich dann mal zum Barkeeper und habe gesagt, hier Fox 26, so heißt glaube ich der Kanal, also auf jeden Fall kann man hier bei Fox die Spiele gucken, ob er denn mal Ivory Coast gegen Ecuador anmachen könnte. Er war sehr im Stress und dann hat er es aber tatsächlich hinbekommen und dann haben wir da das Spiel geguckt. Ansonsten gucke ich mir auch im Hotelzimmer viele Spiele an, also nicht alle, logischerweise klappt das auch nicht immer. Ich habe hier einen Zugang zu allen übertragenen deutschen Fernsehsendern, um hier diesen VPN-Tunnel zu umgehen. Also ich kann hier ARD, ZDF und auch Magenta TV gucken.
Kriegst du darüber auch Anschluss rein?
Anschluss kriege ich auch rein. Gut. Genau, das kann man ja weltweit empfangen, ja, ohne Bezahlschranke. Ja, den 5:1 Sieg der Schweden gegen Tunesien habe ich da nicht mehr gesehen, aber die Spiele, die ich dann nachts verpasse, also wenn hier Nacht ist, die gucke ich mir dann am nächsten Morgen bei YouTube in der Zusammenfassung an. Ja, und so habe ich dann doch ein bisschen was mitbekommen. Logischerweise war auch beim 4:1 der Amerikaner gegen Paraguay hier in dem Biergarten. Da waren ehrlich gesagt mehr deutsche Fans als US-Fans, weil das war dann ja, ich glaube, 3 Tage oder 2 Tage vor dem Spiel gestern hier gegen Curaçao. Aber die Amerikaner, die da waren, die haben dann auch den Bildschirm mit USA, USA angefeuert und sind 4-mal aufgesprungen, haben gejubelt, als die Amerikaner Tore geschossen haben. Ich bin froh, dass ich hier keine Eintrittskarten zahlen muss. Da habe ich, ich bin hier mittlerweile ja auch dann immer mal wieder mit Deutschen ins Gespräch gekommen. Übrigens auch mit 4 Kölnern. Die haben sich Tickets gekauft für das Spiel gegen Curaçao und sind auch bei den anderen zwei Vorrundenspielen dabei, obwohl Said El Mala nicht dabei ist. Sie hatten die Tickets schon, nachdem Al Mala da nicht mehr in den Kader berufen worden ist. Damit möchte ich einmal noch an unsere Diskussion in der vergangenen Folge erinnern. Und da haben wir auch eine Nachricht bekommen, und zwar hat man hat jemand bei Spotify unsere Folge kommentiert, das war Flyer0610, und er schreibt, als Lübecker ist man ungern auf der Seite des Kielers. Damit meint er dich wahrscheinlich, aber gut gegengehalten bei El Mala, Fabi. Und dann ein Zwinker-Smiley. Ja, Aufruf, ihr könnt uns kommentieren bei Spotify, bei Apple Podcasts und natürlich auch bei Instagram, Anstoß-Podcast. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe mit vielen Deutschen auch gestern nach dem Spiel gesprochen. Rate mal, was die so im Schnitt für Eintrittskarten bezahlt haben. Was haben die so ausgegeben? Was waren die bereit hinzulegen?
Ich habe ja auch schon ein bisschen was gesehen, das muss ich dazu sagen, also ein bisschen was gesehen und gehört und Reportagen und links und rechts. Also das Wenigste, was ich so gehört habe, waren so 150 Euro pro Karte. Und ja, ansonsten geht es natürlich auf der, wie sagt man so schön, nach oben offenen Ticketskala. Natürlich weit hinaus, the sky is the limit. Aber ich sage jetzt mal, ja, zwischen 150 und 500 Euro pro Karte.
Ja, sehr gut. Zwischen 150 und 550 Euro. Also das teuerste Ticket, ich habe jetzt ja nicht mit 1000 Leuten gesprochen, aber ein Mann hat 550 Euro hingelegt. Und dann habe ich noch mit jemandem gesprochen, der war, also ein Deutscher, der in Houston lebt. Und habe ich gefragt, wo seine Schmerzgrenze ist, weil er will sich auch noch weitere Spiele der deutschen Mannschaft angucken, will hier ein bisschen rumreisen. Er meint 1000. 1000 würde er ausgeben. 1000 Euro wären seine Schmerzgrenze. Boah. Ich weiß nicht, wenn du auch ein bisschen Fernsehen geguckt hast, ZDF geguckt hast, hast du vor Brasilien, Marokko vielleicht das Interview, die haben ja in East Rutherford gespielt, also im Finalstadion, das Interview mit dem einen brasilianischen Fan gehört.
Nee.
Der Kollege Alex Ruder war ja da und hat sich da so ein bisschen unter die Fans gemischt. Der hat spontan, also ein, zwei Tage vorher, ein Brasilianer 2000 Euro für ein Ticket hingelegt. Ist sicherlich jetzt nicht der Querschnitt der brasilianischen Bevölkerung, also vielleicht war der auch ein bisschen wohlhabender. Aber da ist es ja absurd, ne? In New York bzw. in New Jersey. Da musst du $350 hinpacken für einen Parkplatz und $120 für die Bahnfahrt von Manhattan zum Stadion. Ich glaube, da reden wir über 12 Kilometer oder 12 Meilen. Auf jeden Fall sind $120 ja auch viel zu viel. Ich frage mich, wer sind diese Menschen, die sich das leisten können? Für einige ist es der Urlaub des Jahres, vielleicht auch der Urlaub für 2 Jahre in einem. Ich bin da noch nicht so dahinter gekommen. Aber dass man damit die klassischen Fußballfans ausschließt, ist ja kein großes Geheimnis. Aber es gibt tatsächlich immer wieder Leute, die diese astronomischen Summen hinlegen. Wie gesagt, gestern lag der Durchschnittspreis zwischen 150 und 550 Euro bei den deutschen Fans. Krass, finde ich. Immer noch krass.
Total. Und normalerweise weiß ja jeder, der zu Hause einen Schrank hat, wenn du ein New Jersey sehen willst, dann greifst du einfach rein und holst ein neues raus. Aber
richtig.
Was ich natürlich sage, es ist natürlich auch immer so ein bisschen dieses Privilegierte aus einer Jobsituation. Das hört sich jetzt so an, als wären wir irgendwie alle vermögend. So ist es ja gar nicht. Aber trotzdem gibt es ja einfach auch viele Menschen, die vielleicht sich nicht zur Seite legen können. Ne? Deswegen finde ich, muss man das immer so auch aus der Warte betrachten. So, aber trotzdem, was ich nur sagen will, ich hatte auch schon das ein oder andere Mal, wo ich gesagt habe, okay, das ist eigentlich über meinem Verhältnis oder beziehungsweise über dem, was ich eigentlich ganz gerne bezahlen möchte. Das war zum Beispiel damals, habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, eine einzige Karte gewonnen von Coca-Cola für die WM 2014 in Fortaleza, und das war das Spiel Deutschland gegen Ghana. Und dann fragst du dich natürlich auch, fahre ich da jetzt alleine hin? Und da weiß ich noch ganz genau, da habe ich so den Familienrat mal dazu angerufen, und das fand ich damals auch so cool. Und die haben gesagt so, ja, natürlich fährst du da hin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und ich bin ja wirklich alleine dahin geflogen, habe da zwar vor Ort auch noch ein paar Leute kennengelernt, habe ja zwischendurch auch noch da aus Versehen tatsächlich in so einem Favela übernachtet, weil ich in der falschen Ecke von Fortaleza ein Airbnb gebucht hatte und so weiter und so fort. Aber trotzdem, das ist natürlich auch etwas, das werde ich nie vergessen, und in dem Sinne habe ich ja nichts fürs...
Also den Flug hast du damals bezahlen müssen, ne?
Wollte ich gerade sagen, für das Ticket habe ich natürlich nichts bezahlen müssen, aber ich musste natürlich den Flug bezahlen. Oder ich habe das auch mal, ich bin mal ganz allein in Barcelona gewesen, das war als Neymar da zu Barcelona wechselte. Und dann bin ich da hingefahren und habe gesagt, okay, ja, erstes Saisonspiel, 50 Euro, bist du bereit? So, war natürlich fast ausverkauft, weil alle Neymar sehen wollten. Ticket sollte irgendwie 120 Euro kosten. Da habe ich gesagt, oh, so. Ja, am Ende habe ich es dann irgendwie doch gemacht. Genauso war es dass ich ja bei den Olympischen Spielen in Paris spontan mit einem Kumpel da mit einem Campervan hingefahren bin, auf dem Campingplatz übernachtet und dann haben wir überlegt, so komm, wir machen so ein bisschen Follow Your Team Beachvolleyball und die sind dann ja bis ins Finale gekommen, natürlich auch überraschend, weil sie dann da auch die Norweger rausgeschmissen haben und so weiter und so fort und dann plötzlich da im Finale standen und haben gesagt, so, okay, Finale, wir haben jetzt die Möglichkeit da hinzugehen. Aber ist es einem jetzt irgendwie die Karte 200 Euro wert? Und haben uns angeguckt, so, ja, das irgendwie das musst du machen. Und ich habe auch so viele Leute in Paris damals kennengelernt, mach nur noch eine kleine Runde, einen kleinen Bogen, die gesagt haben, so, ja, wir sparen jetzt seit 4 Jahren darauf so, ne, und legen vielleicht irgendwie jeden Monat 20 Euro zur Seite und wirklich und sparen und sparen und sparen oder 50 Euro und dann gucken wir mal, was wir dann am Ende noch draufpacken können. Und ich denke mir immer, klar hat das auch alles seine Grenzen, aber wenn man schon mal dann irgendwo vor Ort ist und die Möglichkeit hat, dann würde ich es formulieren, jedem wünschen, dass man dann sagt so, ey, lass uns nicht das Leben mit Tagen füllen, sondern den Tag mit Leben füllen. Und das ist halt dann, das ist dieses Erleben, was es unbeschreiblich macht. Und das nimmt man mit und davon kann man erzählen und das ist einfach toll.
Schöner Kalenderspruch, ist toll gemacht, aber das Leben hier in den USA ist ja abseits des Fußballplatzes, wenn wir uns jetzt mal von den hohen Ticketpreisen entfernen, auch extrem teuer. Ja. Du kriegst hier keine Flasche Wasser unter $3 im Supermarkt. Wenn du frühstücken gehst, was ich hier, wenn wir gleich fertig sind, auch nochmal mache, ich kaufe mir einen Kaffee und esse so ein Overnight Oats und bin da auch da bei $15 dabei. Ja. Wenn ich heute Abend noch zur Abendesse gehe, wären es wahrscheinlich 20 oder so. Es ist unfassbar teuer hier. Also wirklich, es ist unfassbar teuer. Ich habe auch drüber nachgedacht, was wäre meine maximale Schmerzgrenze. Also man gibt ja heutzutage, wenn man irgendwie zum Konzert geht, auch mal 100 oder 120 Euro für so ein Konzertticket aus. Meine Schmerzgrenze wäre wahrscheinlich auch so bei 150 oder so. Natürlich muss man da auch differenzieren. Auftaktspiel gegen Curaçao ist natürlich anders zu bewerten als ein Endspiel wie 2014 in Rio gegen Argentinien. Da wäre ich wahrscheinlich dann auch über die 150 Euro hinweg gegangen, hätte ich auch tun müssen. Aber ich finde es wirklich bemerkenswert, wie viele Menschen bereit sind, dieses Geld auszugeben. Und ich weiß nicht, auf was die dann alles in ihrem privaten Alltag verzichten müssen. Ich kann noch kurz eine Anekdote erzählen. Katar 2022, da waren ja sehr, sehr viele Argentinier da. 35, 40, vielleicht sogar 50.000 Argentinier. Die wollten unbedingt einmal Lionel Messi mit dem Weltpokal sehen. Das hat am Ende auch geklappt. Und die Geschichten sind ja inzwischen auch hinlänglich bekannt. Da gab es einige, die haben ihr Haus verkauft oder ihr Auto verkauft, weil sie das miterleben wollten. Krass. Und das ist natürlich, das ist fernab meiner Vorstellungskraft. Aber das hat es tatsächlich gegeben. Ja, solche Menschen gab es. Die waren in Katar dabei, um mit der argentinischen Mannschaft den WM-Titel zu erleben, den es dann ja auch gegeben hat.
Ja, ach natürlich. Es gibt natürlich dann immer Grenzen, die man dann auch nicht überschreiten sollte. Aber weißt du, was ich meine ist, es ist ja auch immer dann, wie sagen die Psychologen so schön, der Einfluss der jeweiligen Situation. Und zwar ist es ja so, wenn du jetzt sagst, meine Grenze ist 150 Euro und dir bietet ein Schwarzhändler oder wie auch immer, oder von mir aus die FIFA auch offiziell, bietet dir jetzt Tickets für das Spiel deiner Mannschaft für 175 an.
Oder für 151,
ja, was mache ich dann? Genau, dann gehst du ja eben nicht nach Hause. Das ist ja der Punkt. Ne? Das ist dann ja eben dann die Situation, die dann eigentlich deine Grundsätze dann doch wieder in Frage stellt. Aber ja, ist doch irgendwie schön.
Weißt du, wen ich gestern noch gesehen habe? Das wäre ein perfekter Moment für dich gewesen. Du bist ja auch in der Welt der Promis zu Hause. Tom Kaulitz, den Mann von Heidi Klum, der spielt auch in der Band mit, ne? Wie heißen die noch? Die Kaulitz Brothers?
Nein, Tokyo Sportfreunde Hotel. Stiller, also, ne?
Den Sänger von Tokyo Hotel, den habe ich gesehen. Der gehört ja auch zur Magenta Crew, also ist da ja teilweise auch als Co-Kommentator eingebunden. Bei einem Spiel in Los Angeles war das zumindest der Fall. Der war gestern auch da und saß in der Reihe vor mir mit einem Joshua Kimmich-Trikot. Auf seinem Rücken stand die 6 und er saß da in der Reihe vor mir. Das wäre doch dein Moment gewesen, oder? Den hättest du doch bestimmt gefragt, hallo Tom, wo ist denn Heidi? Oder wie wärst du in das Gespräch eingestiegen?
Nee, ich hätte ihn gefragt, du sag mal, du fährst auf so einem großen Wagen. Stimmt das, dass dein Navigationssystem von TomTom ist? Das wäre meine Einstiegsfrage. Das wäre einfach so.
Das ist gut.
Ansonsten hast du hast wahrscheinlich ein Foto gemacht, oder?
Nein, nein, habe ich nicht. Mach sowas nicht. Nein, nein, nein.
Hat er ein Foto mit dir machen wollen?
Ja, aber ich habe gesagt, du, ich bin hier zum Arbeiten. Wir können uns gerne nach dem Spiel vom Stadion treffen, aber da war so viel los, wir haben uns da nicht mehr gesehen.
Ja, okay. Ja, Tom Kaulitz. Und wo wir beim Thema Magenta sind, ich sag mal, wer Tom Kaulitz sagt, der muss natürlich auch mal nach Jürgen Klopp fragen. Fandst du das, ich fand das, also ich frag mal so, ich sag mal nicht, was ich dazu denke. Wie fandst du dieses noch?
Na, er hat sich ja gestern entschuldigt, ne?
Ja,
also er hat ja gestern genau. Im Gespräch, wie ich das fand.
Ich fand das total, ja erzähl du, Entschuldigung, mir liegt so auf der Zunge, ich muss damit raus, aber sag du erstmal.
Ja, so ein bisschen flapsig, wie er ist, ne? Also er ist ja ein erfahrener und auch rhetorisch wirklich geschliffener und unterhaltsamer Fußballexperte und ja auch ehemaliger Fußballtrainer. Und er war ja auch mal ZDF-Experte, 2008 beispielsweise bei der EM. Das war vor seiner Zeit in Dortmund und vor seiner Zeit in Liverpool. Also er sollte um die Macht seiner Worte wissen, aber ich glaube, das wäre eher so eine flapsige Bemerkung. Und was daraus gemacht wurde, boah, war bisschen viel, finde ich. Also das habe ich jetzt nicht als Bewerbungsschreiben für die Nagelsmann-Nachfolge interpretiert. Bestimmt gehört zur Wahrheit auch dazu, wenn das hier schief gehen sollte, wenn die Deutschen zum dritten Mal in Folge nach der Vorrunde eine Weltmeisterschaft verlassen müssen, dann hätte Nagelsmann natürlich keine Zukunft mehr als Bundestrainer und dann wäre Jürgen Klopp ein möglicher logischer Nachfolger. Aber ich habe das jetzt nicht so interpretiert, als wolle er schon mal seinen Fuß in die Tür stellen. Und er hat das ja gestern auch glaubwürdig wieder einkassiert und hat sich entschuldigt, also auch im Beisein des Bundestrainers entschuldigt.
Total. Also ich finde auch, was daraus gemacht wurde, das war viel, viel, viel zu viel. Und ich finde auch ganz ehrlich, dass man sowas auch mal aushalten muss. Also warum halten wir denn sowas denn nicht auch einfach mal aus? Oder warum kann man denn sowas nicht auch, ich sag mal, mit der Innenseite annehmen, vielleicht den Ball auch noch am Körper hochziehen und dann mit dem Außenriss wieder wegspielen. Also warum denn nicht? Ich meine, weil genau das, was du gesagt hast, ist ja die Wahrheit. Julian Nagelsmann weiß, ich sag mal so, fliegt er im 16. Finale mit der deutschen Fußballnationalmannschaft raus, dann wird es schwierig, vielleicht sogar auch beim Achtelfinal aus, wird es vielleicht auch schwierig, kommt so ein bisschen drauf an, wie und wo und wann. Also damit würde ich sagen, es hängt natürlich auch seine Zukunft am Erfolg oder Misserfolg bei diesem Turnier. So, und dass Jürgen Klopp sowas dann mal sagt und so nach dem Motto, ja zumindest noch ist er Trainer, aber das vielleicht auch mit so einem kleinen Schalk im Nacken und ich sag mal mit wahrscheinlich der rechten Hand in der rechten Hosentasche, in der anderen Hand das Mikro haltend und dabei so ein bisschen achselzuckend im Hohlkreuz stehend, breit grinsend. Also das ist ja Jürgen Klopp alles. Da muss man doch einfach sagen, so, das musst du doch mal aushalten. Und selbst wenn dann irgendwelche Medien vielleicht irgendwie was draus machen wollen, dann nimm das doch bitte nicht zu ernst, weil erst dann wird es ja zum Thema. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das fast schon, peinlich ist auch ein großes Wort, aber ich fand es schon fast irgendwie unglücklich und ungalant, so möchte ich es mal sagen, sich dann dafür zu entschuldigen, sondern dass man doch normalerweise dann auch sagt so, ey, Julian, so sinngemäß, jeder von uns beiden oder wir beide wissen, wie es gemeint war und bei jeder Bemerkung, die man so...
Weiß ich nicht, weil das war bei der PK, also die Bild hat es ja zum Thema gemacht, ne? Und ja. Es wurden dann ja auch Fragen gestellt bei der Abschlusspressekonferenz am Samstag vor dem Spiel gestern gegen Curaçao. Und Jürgen Nagelsmann hat dann gesagt, nächste Frage. Also er war genervt, ne? Er war echt genervt und damit hatte das Thema eine Eigendynamik, weil wenn man immer wieder nachfragt und dann diese Reaktion des Bundestrainers erfragt, dann ist es ja ein Thema. Deswegen war die Entscheidung von Klopp gestern richtig und wichtig. Das Thema ist abgeräumt, es ist geschlossen. Und das war, finde ich, auch der richtige Schritt von Jürgen Klopp.
Ja, wie gesagt, aber dann gibst du ja im Prinzip auch wieder der Bild-Zeitung die Macht, die sie eigentlich gar nicht verdient, sondern eigentlich, wie gesagt, könntest du...
Ja, aber so ist es doch immer. Ja. Also so war es doch 1994 auch. Wir können ja alle diese tolle Doku Elf Helden, ein Albtraum sehen in der ARD-Mediathek. Da hat die Bild ja auch Politik gemacht gegen Berti Fuchs. Und das ist eine Parallele, die ist mir ja auch aufgefallen. Da gab es ja auch Franz Beckenbauer als Premiere-Experten, der hatte sein Studio direkt da neben dem Pressekonferenzraum und war ja der Vorgänger von Berti Fuchs und er hat auch keine Gelegenheit ausgelassen, um gegen seinen Nachfolger zu sticheln. Ich meine, das ist 32 Jahre her, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, aber auch Franz Beckenbauer, dem ja auch eine gewisse Nähe zur Bild nachgesagt wurde, hat die Position von Berti Fuchs erheblich geschwächt. Und diesen Eindruck, oder das war nicht das Ziel von Jürgen Klopp, in Bezug auf die Position von Julian Nagelsmann. Und er wurde da missverstanden oder war vielleicht selbst überrascht aufgrund der Wirkung seiner Worte und hat sich dann in aller Öffentlichkeit auch im Beisein des Bundestrainers entschuldigt. Und das fand ich sehr, sehr gut so.
Ja, wir wissen natürlich aber auch seit der Sturm- und Drangzeit Schiller und Goethe, da galt es schon damals, so hieß es dann immer, das Vertrauen in das geschriebene und in das gesprochene Wort. Und ich finde, dieses Grundvertrauen kann man auch mal haben. Wie gesagt, also ich finde, es bedarf nicht bei jeder flapsigen Bemerkung im Prinzip noch einen Erklärtext hinzu, weil hin und
ja, es kommt drauf an, von wem sie kommt. Ne? Also wenn das, keine Ahnung, Marcel Rapp gesagt hätte oder irgendein Zweit- oder Erstligatrainer, aber es war Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, der ja nun auch ein wäre ja nicht aus der Luft gegriffen, der ein logischer Nachfolger wäre, wenn es mit Nagelsmann mal eines Tages beim DFB zu Ende gehen sollte. Der hat das gesagt, der erfolgreichste deutsche Trainer, der mit dem FC Liverpool die englische Meisterschaft und die Champions League gewonnen hat. Und das ist für mich ein riesengroßer Unterschied.
Ja. Ja, aber ja gut, das Thema ist jetzt auf jeden Fall, ist jetzt vom Tisch. Was ja auf jeden Fall noch auf dem Tisch liegt, und das interessiert mich wirklich. Du hast ja gesagt, du warst 3 Stunden lang, ne? Ich wollte das vom Anfang nochmal wieder aufgreifen. 3 Stunden lang an der Talkleitung und bist ja eigentlich leer gesabbelt. Mit wie vielen Sendern hast du da heute gesprochen? Und was waren da so die Fragen? Was hat Radio Deutschland heute am meisten bewegt?
Ja, also ich habe ja nicht 3 Stunden durchgesprochen. Das sind ja immer so 6-Minuten-Slots und da ist dann zwischendurch auch mal 20 Minuten gar nichts los. Der Kollege, der die Schicht davor hatte, hat wahrscheinlich noch mehr Fragen beantwortet. Also da ging es logischerweise so um die Eindrücke vor Ort, die Stimmung im Stadion, wie die Mannschaft diesen Sieg eingeordnet hat, wie ich den nächsten Gegner, die Elfenbeinküste, einschätze, wer ja der herausragende Spieler war. Es gab ein paar Fragen zu Nene Brown, wie der Tag heute aussieht. Heute haben die Ersatzspieler Training, die anderen regenerieren und es gibt eine kleine Geburtstagsfeier. Pascal Groß, der ja gestern nicht zum Einsatz gekommen ist, wird 35 an diesem Montag. Also das war im Prinzip so das, was abgefragt wurde. Und dann auch ein großes Thema heute, 3 Uhr deutscher Zeit, der Iran gegen Neuseeland. Auch dazu sind ein paar Fragen gestellt worden. Da wird es ja möglicherweise dann viele Proteste gegen das iranische Regime geben von den Exil-Iranern, die im Süden Kaliforniens wohnen. Dort gibt es ja die größte iranische Gemeinde außerhalb des Irans. Und das Regime hat ja schon angekündigt, wenn die ihre regimekritischen Flaggen, also die bis 1979 gültige vorrevolutionäre Flagge des Iran zeigen, dann wird das Spiel abgebrochen, dann wird die Mannschaft den Rasen verlassen. Also das wird hochpolitisch heute Abend und ja, das ist, glaube ich, das war auch Thema und ich habe überhaupt keine Ahnung, was da heute Abend alles in Los Angeles abgeht, weil ich natürlich weit davon entfernt in Boston bin. Aber wenn ich morgen dann aufwache, ich habe ja
in
gesagt, gucke ich immer die Highlight-Zusammenfassung in Boston, in Houston.
In Houston. Okay.
In Houston, genau. Aber wenn ich morgen aufwache, werde ich mir natürlich auch als erstes diese Zusammenfassung angucken. Iran gegen Neuseeland. Die Iraner sind ja normalerweise also eigentlich in den USA gewesen, da wollten sie ihr Basecamp aufschlagen, ja. Mussten dann aber umziehen nach Tijuana, nach Mexiko und es gibt ja immer noch, ich glaube, 15 oder so Mitglieder der Delegation, die noch kein gültiges Visum haben. Die Welt zu Gast bei Feinden, so muss man es ja sagen. 2006 hieß das Motto, die Welt zu Gast bei Freunden. Mhm. Der Iran ist jetzt zu Gast bei einem Feind, ist jetzt gerade in Los Angeles und auf der Pressekonferenz gestern, die hat ja auch 30 Minuten gedauert, da hat so ein FIFA-Sprecher noch gesagt, bitte keine Fragen zur großen Politik und es sind nur Fragen zur Politik gestellt worden. Und am Ende hat dann der iranische Trainer gesagt, wir sind hier im Fußball zu spielen, wir sind keine politischen Figuren, aber sind sie eben doch.
Ja, ja, total. Also das finde ich auch wirklich sehr, sehr interessant im Sinne von, dass ich da hingucken werde, um zu verfolgen, wie es denn da am Ende ausgeht, beziehungsweise was da so passiert. Das ist natürlich wirklich auch einfach sehr, 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 sehr krass, finde ich. Und irgendwie auch eben das total falsche Signal, eben entgegengesetzt eigentlich ja der sportlichen Veranstaltung. Unterschiedliche Nationen, unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Religionen kommen zusammen, um ein friedliches, weltoffenes Sportfest in Anführungszeichen zu feiern. Und das ist ja natürlich genau der gegenteilige Ansatz. Ja, ja, okay. Weißt du übrigens, was uns...
Entschuldigung? Ich wollte noch sagen, die Iraner, die haben ja auch in sozialen Medien ein politisches Statement gesetzt. Der Hashtag 168 ist da ja oft zu finden, weil 168 Menschen bei einem amerikanischen Angriff ums Leben gekommen sind. Und die Vorbereitung, die war natürlich erschwert durch diesen Umzug von den USA nach Mexiko. Und dann wollten die Iraner ja auch noch Testspiele machen, aber keine Nation, also Puerto Rico und Grenada, glaube ich, waren die angefragten Gegner, haben sich dann bereit erklärt, gegen den Iran anzutreten. Also die treten hier quasi aus der kalten Hose an. Die hatten keine Vorbereitungsspiele. Auch sportlich ist das sehr interessant, wie die Mannschaft sich da heute Abend präsentieren wird. Aber ja, du warst gerade schon auf dem Weg ganz woanders hin. Lass uns doch gerne mit was anderem weitermachen.
Ich wollte nochmal fragen, weißt du, was uns Mittwoch erwartet?
Auf dem WM-Spielplan?
Mittwoch oder? Erwartet uns der Super Wednesday. Ne? Übrigens, ich hatte gestern nochmal versucht herauszufinden, wofür das W im Länderkürzel von Curaçao steht. Und nachdem mir den ChatGPT vorgeschlagen hat, CUW ist die Abkürzung für See You Wednesday, habe ich gesagt, okay, ich muss noch mal woanders nachschlagen. Und es gibt tatsächlich offiziell, gibt es dafür kein von der FIFA oder beziehungsweise auch im Länderkürzel von Curaçao festgelegtes Wort, was ich ganz spannend fand. Also es ist halt irgendwie, irgendwann hat man sich auf dieses Länderkürzel geeinigt, aber da steht kein konkretes Wort dahinter. Mir kam sofort natürlich die Waves in den Kopf, weil du hast ja gesagt, Curaçao ist natürlich the Blue Waves. Das habe ich doch hier gelernt in unserem Wissenspodcast. Wednesday, Mittwoch wollte ich nur sagen, ist der Super Wednesday, weil da haben wir gleich 1, 2, 3, 4, 5 Spiele. Irak gegen Norwegen, Argentinien gegen Algerien, Österreich gegen Jordanien, Portugal gegen Kongo und England gegen Kroatien.
Portugal gegen Kongo ist übrigens auch in Houston, fällt mir bei dieser Gelegenheit ein. Hast du Bock auf unsere Kultrubrik? Wir sind ja quasi schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Wollen wir damit jetzt weitermachen?
Definitiv. Und danach möchte ich noch wissen, was du darüber denkst, dass sich RB Leipzig von Ole Werner trennen möchte. Hat St. Pauli zu früh einen ehemaligen Holstein-Trainer verpflichtet? Hätte St. Pauli warten müssen, bis endlich Ole Werner wieder auf dem Markt ist? Und so weiter und so fort. Auch darüber werden wir möglicherweise sprechen oder gar nie. Aber in jedem Fall wird es Zeit für die Kultrubrik.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Ja, Ole Werner, RB Leipzig machen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal ein WM-Quiz. Der nächste deutsche Gegner, um den geht es jetzt. Ach nee, wir wissen ja gar nicht, gegen wen es dann im 16. Finale weitergeht. Ich möchte mit dir die WM der Superlative spielen. Es gibt ja bei jeder WM einen ältesten Spieler, einen jüngsten Spieler, einen kleinsten Spieler und so weiter und so weiter. Mhm. Und da möchte ich mit dir jetzt die Daten dazu abfragen. Du sollst mir nicht sagen, wer der älteste Spieler ist. Es ist, wissen wir doch, Craig Gordon. Das ist der schottische Nationaltorhüter, nicht die Nummer 1. Nicht die Nummer 2, sondern die Nummer 3 im schottischen WM-Kader. Aber wie alt ist Craig Gordon? Was glaubst du?
Craig Gordon, also Cristiano Ronaldo steuert die 41 an, Manuel Neuer ist 40, dann gab es noch den mexikanischen Torhüter. Craig Gordon ist, ich sage, 42.
43 sogar.
Wollte ich erst sagen.
43, ja. Genau. Cristiano Ronaldo ist der älteste Feldspieler. Wie alt ist er?
41, oder?
41 und 130 Tage, genau. Ich habe nochmal eben nachgezählt. Das Küken der WM kommt aus Mexiko und heißt Gilberto Mora. Wie alt ist das mexikanische Ausnahmetalent Gilberto Mora?
Also Lennart Karl ist ja 18, wäre dann mit 18 Jahren da am Start gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch noch einen 17-Jährigen gibt mit Ausnahmegenehmigung, der 16.
17 Jahre, okay. 7 Monate und 33 Tage. Wer ist der größte Spieler dieser WM? Es ist Florian Wiegele, österreichischer Nationaltorhüter, auch nicht Stammtorhüter. Florian Wiegele, wie groß ist der?
Ist er größer als Jan Koller oder Stefan Brasas? Das ist natürlich die ganz große Frage.
Ja, ist er.
Ja, 2,07 Meter.
2,05 Meter.
Okay.
Und es gibt auch einen kleinsten Spieler. Das ist Cesar Yanis, der Spielmacher Panamas. Wird auch als Zaubermaus bezeichnet und ist ein Edeltechniker. Ja, so steht das hier. Wie groß oder wie klein ist der?
Also quasi die Antwort auf Dariusz Wosz. Er ist 1,58.
1,60, ja, dicht dran.
Okay.
Die nächsten beiden Fragen könntest du eventuell beantworten. Dick Advocaat ist der älteste Trainer bei dieser Fußball-WM, ja. Der Nationaltrainer Curaçaos. Wie alt ist er?
Er ist 78.
Richtig. Der jüngste Trainer ist Julian Nagelsmann bei dieser WM. Wie alt ist er?
Ich glaube, er ist noch 38 und wird 39, oder?
38, ja. Genau. Und dann gibt es natürlich auch die Kadermarktwerte. Der wertvollste Kader ist der der französischen Mannschaft mit Mbappé, Olise, Doué und so weiter und so fort. Dembélé. Wie hoch ist der Kaderwert der 26 Franzosen?
So, ich tippe mal, ich überlege gerade, was denn so Paris Saint-Germain, Bayern so, ich tippe mal 650 Millionen.
1,5 Milliarden
krass.
Euro.
Okay, das ist krass. Das ist echt krass.
So, und jetzt kommt die letzte Frage. Welches Team, also welche Fußballmannschaft, egal aus welchem Land, hat die meisten Spieler für diese WM abgestellt?
Welches Team hat die meisten Spieler abgestellt?
Ja.
Ach, welches Team? Okay, jetzt verstehe ich das. Nicht welches Nationalteam hat die meisten Spieler, weil
welche
das sind ja 26. Ja, okay, ja, verstehe ich. Wahrscheinlich Paris Saint-Germain, oder?
Manchester City. Okay, insgesamt ja. 19 Spieler. Es folgen der FC Bayern mit 18 Spielern und die beiden Champions-League-Finalisten Arsenal und Paris Saint-Germain mit jeweils 16 Spielern. Das war mein kleines WM-Quiz für diese Folge. Und jetzt kommst du.
Das fand ich sehr, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Da haben wir eine Menge gelernt. Ich habe mir ausnahmsweise mal so ein kleines Rank-Spiel überlegt, weil das macht doch auch immer sehr viel Spaß. Und zwar geht es jetzt darum, du weißt ja, wir sind ja deutsch, wir sind ja negativ. Wir schauen natürlich nur auf das Negative. So kennt man uns beide vor allen Dingen auch am meisten. Nein, aber trotzdem möchte ich über die bisherigen WM-Enttäuschungen mit dir reden. Also welches Land hat am meisten enttäuscht? Ich werde dir jetzt 10 Nationen nennen und du wirst sie ranken und sozusagen auf der 1 ist das Team, das am meisten bisher enttäuscht hat. Ist, glaube ich, ganz einfach. Das erste Land, das bei dieser WM bis hierhin. Land Nummer 1 ist Haiti.
5.
Ich finde eigentlich sogar noch fast weniger, weil mit so einem 0-1. Aber gut, na gut. Du darfst das machen, wie du möchtest. Sondern ich sage dir die nächste Nation und das ist die Türkei.
Die Türkei hat am zweitmeisten enttäuscht, auf der 2.
Auf der 2, alles klar. Schweden.
Hat gar nicht enttäuscht, auf der 10.
Okay. Curaçao.
Auf der 9.
Kanada.
Hat 1-1 gespielt, ne?
Mhm.
Gegen wen hat Kanada nochmal gespielt?
Gegen Bosnien, ne?
Gegen Bosnien, richtig. Kanada 6.
Trage ich ein. Kanada 6. Brasilien.
Brasilien.
1-1 gegen Marokko.
Ja, 4. Auf die 4 kommt Brasilien.
Deutschland
hat auch nicht enttäuscht. Kommt auf die 8. Weil 9 und 10 sind ja schon belegt. Durch Curaçao und Schweden.
Sehr gut. Marokko.
Marokko hat, was ist denn noch frei? 7.
Marokko hat auch hat ein starkes Spiel gemacht, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Hat wieder gut gespielt, muss man, also wie die vor allen Dingen da in der Anfangsphase in den ersten 30 Minuten Brasilien unter Druck gesetzt haben, das fand ich schon krass. Und dann machen wir weiter mit der Schweiz.
Ja, das ist meine Eins. Die Schweiz hat sehr enttäuscht
gegen Katar. Schweiz gegen Katar.
Hat das Spiel nicht eher zugemacht und hat sich so ein bisschen auf dem knappen Vorsprung ausgeruht und am Ende nur 1-1 gespielt.
Und die letzte Nation, die ich dir nennen werde, hört auf den Namen Südafrika.
Ja, ist dann die 3, ne?
Ist die 3.
Und ja, das ist sogar eine realistische Platzierung. Südafrika hat in einem schwachen Eröffnungsspiel aber mal so richtig schwach gespielt.
Ja, wirklich, ne? Also da war vorne und hinten gar nicht viel los. Bafana, Bafana, ja.
Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich habe nicht darüber nachgedacht, welchen Song ich auf unsere Spotify-Playlist packe. Du darfst heute gerne mal 2 raufpacken, wenn dir spontan dann 2 einfallen.
Komm, dann packen wir rauf. Wollen wir Shakira raufpacken?
Mit ihrem WM-Song?
Ja.
Können wir machen. Wie heißt der? Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber werde ich finden. Ich bin ja für die Spotify-Liste zuständig. Dann kommt Shakira rauf, genau. Okay, machen wir das.
Ansonsten freuen wir uns natürlich ganz besonders noch auf Spanien gegen Kap Verde, heute Abend 18 Uhr deutscher Zeit. Belgien, Ägypten, auch natürlich eine coole Geschichte. Belgien
und Saudi. Ja? Und Saudi-Arabien, Uruguay noch.
Ja, das ist hier deutscher Zeit tatsächlich schon ab Dienstag geführt, weil um 0 Uhr
ja, 0,
Anschlusszeit ja. ist. Aber ja, nochmal 2, 3 Gedanken, also natürlich viel wichtiger, viel interessanter als jetzt Ole Werner, aber wie geht's jetzt für dich weiter? Wann reist du, wohin, worauf freust du dich?
Ja, ich bin morgen, also bis morgen noch in Houston und fliege dann nach Toronto, da spielt Deutschland ja am Samstag gegen die Elfenbeinküste und da bin ich dann erstmal ein paar Tage und dann fliege ich nochmal nach Dallas weiter, das genaue Datum weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, da spielt dann Argentinien gegen Österreich und ja, also heute habe ich ja schon gearbeitet, ich bin gleich zum Frühstücken verabredet mit 2 Kollegen, die hier im Hotel sind, da mache ich vielleicht noch ein bisschen Sport und ich kann mir vorstellen, dass ich heute einfach auf dem Bett liegen werde und Fußball gucken werde. Houston habe ich mir schon angeguckt, es soll ja heute, wie gesagt, sehr viel regnen, das ist der perfekte Tag, um im Hotel zu chillen.
Gehörtest du zu den Kommentatoren? Ich habe jetzt natürlich nicht 90 Minuten leider gestern hören können, deine Reportage. Gehörtest du zu den Kommentatoren, die auch mit Houston und ein Problem gespielt haben?
Ja, leider habe ich das auch gemacht. Ja, leider schon.
Okay, dann alles klar, dann wünsche ich weiter. Nein, ist doch schön. Ich habe das tatsächlich von nahezu jedem gehört. Also von daher, vielleicht gehört das natürlich dann auch dazu. Und wirst du denn in Toronto auch noch so ein bisschen Zeit für Sightseeing haben? Weil ich meine, da gibt's ja diesen Toronto Tower, dieses mega große Gebäude, wo, glaube ich, auch unterschiedliche Fernsehanstalten und Radiosender, glaube ich, mit drin sind. Und das muss eine unfassbar tolle Stadt sein.
Aber der Tower dieser WM ist doch der österreichische Torhüter, der 2,5 Meter groß ist. Aber ja, ich habe auch Zeit für Toronto. Also ich werde mir die Stadt angucken. Ich war noch nie in Kanada, da freue ich mich natürlich Geil. Drauf. Also ich war auch noch nie in Houston vorher und ich bin auch noch nie in Dallas gewesen. Das ist dann ja meine übernächste Station. Das gehört natürlich dazu, da freue ich mich drauf. Aber du hast mich ja auch nach Ole Werner und RB Leipzig gefragt. Das ist ja noch nicht durch, dass der entlassen wird. Aber wenn es so kommen sollte, dann hätte ich dafür überhaupt kein Verständnis. Was wollen die eigentlich?
Was wollen die eigentlich, ne?
Für die Champions League? Ja, die haben sich für die Champions League qualifiziert, nachdem das ja vorher gar nicht gelungen war. Also Leipzig hat ja eine Saison ohne internationalen Fußball hinter sich. Und jetzt spielt RB Leipzig natürlich auch durch Ole Werners Trainertätigkeit in der Champions League. Das ist ja auch sein Erfolg. Sie wollen Martin Debikelis verpflichten, den ehemaligen Bayern-Spieler. Aber ja, ich bin weit weg. Ich habe nur irgendwie gelesen,
der mit Mallorca abgestiegen ist. By the way.
Ja, genau. By the way ist er mit Mallorca abgestiegen. Das Verhältnis zwischen Jürgen Klopp und Ole Werner soll ein bisschen unterkühlt sein, habe ich jetzt gelesen. Und ja, aber für mich ist der Erfolg der Gradmesser, ne? Und das ist ja eine erfolgreiche Saison gewesen. Also ich kann mich da nur wundern. Aber dass ich mich über Leipzig sowieso sehr oft und auch sehr doll wundere, ist ja auch hinlänglich bekannt. Hast du eine andere Meinung dazu oder findest du das vielleicht sogar gut? Du musst doch auch den Kopf schütteln, oder?
Ich schüttel komplett den Kopf. Also der hat, glaube ich, den zweitbesten Punkteschnitt für RB Leipzig in der Liga geholt, den besten Punkteschnitt eines Leipzig-Trainers, bei all seinen vorherigen Stationen nur Erfolge gefeiert, mit Holstein Kiel bis in die Relegation dort gescheitert, mit Werder aufgestiegen, Werder etabliert nach dem Aufstieg, Werder Scheckheft gepflegt, abgegeben, konsequent geblieben nach dem Umbruch in Leipzig. Komplett eine super Saison gespielt, vielleicht nicht immer konstant, aber trotzdem eine super Saison wieder in der Champions League abgegeben. Also von daher, was wollen Sie eigentlich? Genau diese Frage ist berechtigt. Und vielleicht ist es auch am Ende so dieses berühmte, dann haben sie dich auch nicht verdient, weißt du? Vielleicht ist es dann auch so, muss man ganz ehrlich sagen. Dann such dir einen Ort, an dem man mehr gewertschätzt wird. Und das sage ich jetzt nicht aus der Holstein-Kiel-Brille, sondern wo ich einfach denke, so, ja, okay, hinter Bayern, hinter diesen Bayern und am Ende natürlich dann auch hinter Borussia Dortmund, die ja nun auch eine punktetechnisch gute Saison gespielt hat, Dritter zu werden. Also ist doch eigentlich alles gut. Es muss da tatsächlich dann andere Gründe für geben, aber das werden wir mit ihm dann besprechen, wenn er dann hier bei uns dazu exklusiv spricht.
Das war unser kurzer Ausflug in die Fußball-Bundesliga. Weiter geht's mit der WM. In der kommenden Woche schalten Sie wieder ein, wenn Anstoß aus dem noblen Nobelviertel uns aus irgendeiner Stadt in den USA oder Kanada berichtet. So könnte man das abmoderieren. Ja, aber ich glaube, wir sind am Ende, ne? Wir haben jetzt eine gute Stunde geredet, und haben euch so ein bisschen mitgenommen in die WM und schaltet nächste Woche gerne wieder ein. Dann habe ich wieder neue Eindrücke und du hast hoffentlich einen Zugang, um alle Spiele auch im Fernsehen verfolgen zu können. Ich bin da sehr optimistisch, dass dein Kontakt zu Jürgen Klopp noch einen Zugang abwirft.
Genau, ihr habt den Zugang zu uns, wenn ihr vor allen Dingen die Bimmel anschaltet, dann bekommt ihr immer aufgeploppt per Push-Funktion auf euer Handy die neueste Folge. Und eine Sache ist noch ganz, ganz wichtig, falls auch Tom Kaulitz zuhört, weil Tom Kaulitz ist ja ein großer Freund, auch von Anstoß ja völlig klar, der sollte vorsichtig sein, wenn er nach Toronto fliegt, nach Kanada. Wenn man die Augen zumacht, dann kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere zu ihm sagen wird auf der Straße von Toronto, oh guck mal, Thorsten Frings ist wieder da. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Und Auge, bleib gesund. Vielen Dank, dass du für uns auch noch Zeit hattest. Und hab viel Spaß. Bis bald.
Danke. Auf Wiedersehen. Goodbye.
Anstoß, der Fußballpodcast.